Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 171. Reichtum und Fülle wird in Ihrem Hause sein. Heute hören wir einmal einen Psalm, und zwar den Psalm 112. Da heißt es: Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein, Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird sehen, und es wird ihn verdrießen, mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. Ja, was für ein schöner Vers, was für ein schöner Psalm. Wenn das jetzt so einfach wäre, dann wissen wir ja, auf welche Art und Weise wir reich werden können und wir gesegnet sind und dass auch unsere Kinder gesegnet sein werden. Das wissen wir doch, da ist jetzt der ganze Tipp angegeben, oder? Ja, in manchen charismatischen Gemeinden glaubt man das tatsächlich. Da wird das versprochen und diese Gemeinden wachsen auch interessanterweise. Aber wenn sie dann nicht gesegnet sind und wenn dann der Reichtum nicht kommt oder die Gesundheit in dem Sinne, wie sie sich das gewünscht haben, dann ist doch klar, woran es liegt. Sie waren nicht fromm genug und sie waren nicht gerecht genug. Also stimmt's immer. Das hat natürlich eine unangenehme Komponente. Und wenn man nicht versteht, was eigentlich damit gemeint ist, dann ist der ganze Psalm irgendwie unbehaglich, weil er doch etwas verspricht, was doch in dieser Weise nicht eingehalten werden kann. Schließlich gibt es auch genügend Psalmen, wo dann der Psalmist darüber klagt, dass also die Bösen, denen geht's gut und den Guten nicht so gut. Und was ist denn da mit der Gerechtigkeit? Ja, wie sieht's da jetzt aus? Worauf können wir uns jetzt beziehen? Da gibt es zwei Anteile. Einmal, er fürchtet sich nicht. Sich nicht zu fürchten. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Fürchten Sie sich vor schlimmer Kunde? Ich meine, Sie brauchen ja bloß den Fernseher einzuschalten, Nachrichten zu schauen und dann sehen Sie schlimme Kunde praktisch überall. Es erzeugt keine besonders gute Stimmung und wenn man also ganz besonders empfindlich ist, dann muss man sich doch fürchten vor dem, was die Zukunft bringt. Ich brauche die Schlagworte gar nicht aufzuführen. Ich kann dann einfach nur mal Klimakrise, Teuerung und Krieg nennen. Reicht völlig aus. Es gibt noch erheblich mehr. Schlimme Kunde. Aber sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Was ist das denn? Wie kann man denn bei schlimmer Kunde unverzagt auf den Herrn hoffen? Naja, ganz einfach. Entweder es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Wenn es ihn nicht gibt, naja, spielt das eh keine Rolle. Dann müssen wir uns fürchten. dann müssen wir uns auch fürchten, wenn alles scheinbar gut funktioniert. Denn wir sind ständig den Gefahren ausgeliefert. Wir müssen uns fürchten vor der nächsten Autofahrt, denn irgendein Idiot kann so schlimm fahren, dass er genau mich in meinem Auto trifft und ich dann sterbe oder einen Querschnitt habe oder ähnliches. Ich müsste mich eigentlich dauernd fürchten, weil ich bin in dieser Welt ständig den größtdenkbarsten Gefahren ausgesetzt. Und je älter ich werde, desto mehr bezogen auch auf die Gesundheit. Also Furcht vor dem, was auf einen wartet, ist doch mehr als angemessen, wenn Gott weg ist oder es ihn überhaupt nicht gibt. Da kann man entweder sich betäuben oder sich ablenken oder sagen, ach, ich will mit dem gar nichts zu tun haben. Aber es nutzt nichts. Es ist fürchterlich. Aber wenn er da ist, wenn es ihn gibt, wie ist er dann? Dann kann er eigentlich nur der Herr der Geschichte sein. Der Herr der Geschichte, auch von meiner kleinen, erbärmlichen Geschichte, von der Geschichte meiner Familie, von die Geschichte meiner Freunde, die Geschichte der Gruppen, in der ich mich befinde, die Geschichte der Gemeinde, die Geschichte dieses Landes, die Geschichte der Welt. Er ist Herr der Geschichte in den Kriegen. Er ist Herr der Geschichte dort, wo die größtdenkbarste Armut herrscht. Er ist überall Herr der Geschichte. Also ist er doch für alles verantwortlich, oder? Ja und nein. Er ist verantwortlich, dass er diese Welt geschaffen hat. Er ist verantwortlich dafür, dass alles das den Menschen möglich ist, so wie sie sich auch untereinander verhalten. Er ist dafür verantwortlich, dass es möglich ist, dass wir uns wechselseitig quälen und uns wechselseitig das Leben zur Hölle machen. Er ist also verantwortlich für die Möglichkeit der Hölle. Aber er ist nicht verantwortlich für die Hölle selbst. Denn die entsteht aus der Freiheit der Menschen. Aber wenn er alles lässt, er lässt doch alles laufen, oder? Er greift doch gar nicht ein. Er lässt alles so laufen, wie es ist. Da kann ein Land das andere angreifen und nichts passiert. Da kommt kein Donnerwetter vom Himmel. Da kommen keine Blitze, die die Panzer vernichten und ähnliches. Nein, er lässt alles laufen. Oder? Nein. Er lässt nicht alles laufen. Wenn er alles laufen lassen würde, dann gäbe es die Menschen gar nicht mehr. Schon lange nicht. Weil es gab genügend Situationen, in denen diese Menschheit sich längst hätte in einem gewaltigen Knall umbringen können. Er hat sie verhindert. Nicht wir Menschen haben sie verhindert. Er hat sie verhindert. Und so verhindert er alles, was eine bestimmte Grenze überschreitet. Und das, was er nicht verhindert, das lässt er zu. Er lässt es aber zu, damit die Menschen damit konfrontiert werden. Er lässt auch das Elend der Menschen zu, damit wir damit konfrontiert werden. Wir werden damit konfrontiert, damit wir lernen, gerecht zu werden. Und gerecht heißt im Innersten liebevoll und fürsorglich. Das ist sozusagen das Wesen der Gerechtigkeit. Er möchte, dass wir diese Gerechtigkeit umsetzen. Und er belohnt uns auch dafür. Aber wie denn? Mit Reichtum, ja. Er belohnt uns mit Reichtum. Aber dieser Reichtum ist von einer ganz anderen Art. Er belohnt uns mit innerem Reichtum. Er belohnt uns mit der Fülle des Lebens, die in uns wirksam wird. Was ist Lebensqualität? Lebensqualität ist nicht, ob ich einen Swimmingpool habe oder nicht. Aber Lebensqualität ist, dass ich die Fülle des Lebens empfinden kann, dass ich die Liebe geben und nehmen kann und dass ich dankbar dafür sein kann, dass ich spüre, wo etwas Gutes und Wahres ist und dass ich es aufnehmen kann und dass ich es weitergeben kann. Die Fülle des Lebens ist eine Lebensqualität des Herzens. Und wer die nicht hat, der kann so reich sein, wie er will. Der kann der reichste Mann der Welt sein. Glück ist damit nicht verbunden. Aber wie wäre es denn, was diesen inneren Reichtum anbelangt, mal der reichste Mensch der Welt zu sein? Der reichste Mensch der Welt, der unendlich reichste Mensch der Welt, das war Jesus. Und er möchte uns von seinem unendlichen Reichtum beliebig viel abgeben. Beliebig viel heißt, so viel, wie wir aufnehmen können. Beliebig viel. Beliebig heißt nicht mehr, als wir aufnehmen können. Das geht ja auch gar nicht. Wir können auch nicht mehr essen, als wir essen können. Aber dass wir ein Glück empfinden können, eine innere Qualität des Lebens, die weit mehr ist als alles, was materiell vermittelt werden kann. Das hat er versprochen. Das hält er auch. Und deswegen geht es darum, dass wir das, was er uns schenkt, weitergeben. Und dass, wenn wir es weitergeben, wir zu denen gehören, die er gerecht nennt. Und gerecht heißt, wir leben nach seiner Ordnung. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir in der Lage sind, den Versuchungen, es ganz anders zu machen und in dieser Welt mehr auf Kosten anderer zu leben und selber nur Vorteile herauszuschlagen, dass wir darauf verzichten, weil der Vorteil und der vermeintlich größere Reichtum, der zerstört unsere Seele. Aber sein Reichtum, der macht uns lebendig. Was wollen wir denn mehr als total lebendig werden?